wussten wir alle, in was für einem schlechten Licht dauernd die Heuschrecken stehen. Ja, ich meine, das ist doch unfassbar. Ja,
das stimmt schon.
Sie sind sogar Protagonisten in Horrorfilmen.
Hallo und herzlich willkommen zum Heuschrecken-Podcast. Ich bin Lenny.
Und ich bin Katrin und heute beginnen wir mit dem Ende. Nein, wir sprechen über The Beginning of the End. Und gleich mal, der Filmtitel, ist der nicht abgefahren?
Super, oder?
Für eine Autorin. Oh, I love
Vor allem auch gar nicht so abgedroschen, wie man denken könnte.
Ist noch nicht oft gesagt worden, ne? Hat man so das Gefühl. Ist nicht so.
Ja, beziehungsweise also, den Satz kennt man schon so, aber ich habe das Gefühl, es gibt ja so manche Filmtitel. Oh, es gab so einen. Ich habe so ein Buch gelesen von einem Drehbuchautor, der dann seinen absoluten Hasstitel gesagt hat.
Mhm.
Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welcher er war, aber ich glaube, es war so in die Richtung von It's All About the Money oder irgendwie sowas.
Wo der Filmtitel schon den ganzen Film spoilert? Oder
nee,
was?
Im Gegenteil, wo der Film eigentlich
Wabbel ist.
Es geht immer ums Geld. Also so, du sagst nichts wirklich aus und dann gibt es auch tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, 10, 12 Filme, die diesen Titel haben und dann TV-Sendungen und sonst was. Und könnte man ja eigentlich Beginning of the End auch denken, dass das schon tausendmal verwendet wurde und für die verschiedensten Szenarien. Aber tatsächlich nein. Ich habe den auf jeden Fall noch nicht gehört gehabt.
Naja, und dann, oh, meine Liebe für diese, ich weiß nicht genau, wann er ist, 52 würde ich schätzen,
ja, ich glaub,
vielleicht
ich
auch 48, obwohl,
wahrscheinlich
ein bisschen Anfang der 50er, aber ja, eben 57. Noch, ja, aber eben noch nicht 60er, oh Gott, ich liebe diese Filme, die 50er-Filme, und er ist noch schwarz-weiß,
ja.
Das ist auch besonders elegant, und dieses große Auto, in dem die Journalistin rumfährt. Alles ist so groß. Und sie nimmt ihre Kamera raus und denkt, wow, what that?
Ja. Yeah.
Als würde sie eine Mikrowelle so in die Landschaft halten. Und alles ist so, ich weiß nicht, ist noch so real. Ja,
ja, sowieso auch ganz schön. Also dann ist der Film natürlich auch super klobig irgendwie. Die Einstellungen sind immer sehr doll und irgendwie statisch. Und alle Dialoge sind immer sehr festgefahren. Und trotzdem mag ich diese Art von Filmmacherei teilweise auch. Also dann hat man Telefonate, man sieht dann den einen, der den Hörer abnimmt, dann sieht man den anderen, der dann einfach wirklich in einem Take und also so in einer Einstellung seinen ganzen, die ganze Exposition so runterlabert und so,
das
müssen wir tun und hier geht's da lang und du machst jetzt das und ich mach das und dann wird wieder zurückgeschnitten und es geht irgendwie weiter. Und das ist so simpel, aber finde ich auf so eine charmante Art und Weise.
Also ich habe ja sehr viele Filme aus der Ära gesehen und man ist so, man kommt nach Hause. Man weiß ganz genau. Man weiß eigentlich schon, ich kann die Dialoge manchmal mal schon voraussprechen, wenn sie dann erzählt, wie sie ihre schrecklichen Kriegserlebnisse gesehen hat und man weiß, gleich fällt der betreffende Satz, was weiß ich, when you fall something like that, you will never forget it. Also man weiß ganz genau, wenn diese Markersätze kommen.
Es ist
egal,
auch wirklich
ob,
zusammengesetzt aus Floskeln, eigentlich hat man das Gefühl. So, für alle, die jetzt aber überhaupt keine Ahnung haben, würde ich jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Beginning of the End, 1957, einer entstanden in der auch Hochära von diesem ganzen Riesenmonsterfilm und behandelt natürlich, wie anders auch, das Thema von Riesenheuschrecken, also eine Riesenplage von Heuschrecken, also eine Plage von Riesenheuschrecken, so überfällt die Welt und muss natürlich gestoppt werden von unseren Helden. Protagonistin ist eigentlich so eine Reporterin, die den Fall erstmal dokumentieren möchte. Und dann ein Wissenschaftler, der diese Plage überhaupt erst hervorgerufen hat, weil er in seinem Labor das auch wirklich so aussieht, wie man sich so einen 50 Jahre verrückter Wissenschaftler-Labor vorstellt.
Weiße Kittel.
Genau, weiße Kittel und alles ist so, überall stehen irgendwelche rauchenden Sachen rum. Und denkt so, ja, okay, das ist so die Zukunft scheinbar. Hat nämlich in seinem Labor Riesengemüse gezüchtet und Riesenobst und einfach Riesenpflanzen.
Aber kleiner Einwurf, das war eine ernsthafte Diskussion in der, also ich bin ja Kindheit in den 70ern.
Ja.
Atomkraft war nicht so sehr ein Thema, sondern natürlich Atombombe.
Ja.
Und was ganz starkes Thema war, wenn du Atomstrahlung ausgesetzt wirst oder radioaktiver Strahlung, dann wird alles größer. Es gab tatsächlich unglaublich viele sozusagen Smalltalk-Gespräche darüber, was man jetzt alles vergrößern könnte, was mit einem Menschen passiert, ob Menschen groß werden, ob Tiere groß werden, ob Insekten groß werden, die bestrahlt werden, weil in Gebieten, wo man dann zum Beispiel mal am Ozean so eine Atombombe hochgehen lässt, kann man sagen, ja, Menschen waren nicht in der Nähe. Ja, aber jetzt haben wir vielleicht Riesenfische.
Ja.
Gab eine echte Diskussion. Das ist, spielt aber wirklich drauf an.
Voll, es ist ja auch genau in dieser Zeit entstanden. Also wenn man sich dann auch Godzilla und diese ganzen Sachen anguckt, die ja auch sich mit diesen Ängsten beschäftigen, genau, und dann oft auch mit atomaren Unglücken vereint sind, dann macht das schon irgendwie Sinn. Ja, von daher genau, der Gedanke natürlich relativ naheliegend, vor allem für die Zeit. Und dann mit dem Ansatz, natürlich den Welthunger zu stillen, also mit dem Riesen, mit dem Riesengemüse, dass man dann irgendwie natürlich viel mehr Nahrung erzeugen kann. Blöd bloß, dass es dann eben auch ein paar Heuschrecken erwischt hat, die dann eben riesengroß
vor allen Dingen, durch die wenn Gegend wir jetzt laufen. Riesengroß sagen, dann ist die Dimension die Autos der 50er. Nicht jetzt groß, groß wie eine Hand, groß wie, keine Ahnung, wirklich groß wie ein Auto, ne?
Ja, ich würde sogar sagen, noch größer.
Oder also wie so ein
teilweise
Flugzeug?
War so ein Kopf so groß wie ein Mensch halt.
Also, vor allen Dingen, ich liebe diese Technik, die dann so angewendet wurde, wo sie so hinter den Bäumen, wow, dann die und man so sagt, als würde man wie ja die Autoszenen noch immer so herrlich sind, wie sie dann in den Autos sitzen und nicht fahren. Und der Hintergrund wird irgendwie bewegt oder reingespielt auf so einem Greenscreen.
Ja,
und man dann gerade noch so den Föhn sieht, mit dem die Haare so leicht in Bewegung gebracht werden, ansonsten ist alles statisch.
Mega. Ja, aber was mir auch aufgefallen ist, so, oder vielleicht habe ich es auch übersehen, aber die haben überhaupt nichts gemacht, die Heuschrecken. Also bis auf, dass sie halt immer laut geschrien haben und natürlich vielleicht auch viel jetzt abgegrast haben. Der Film fängt eigentlich damit an, dass sie sagen, diese Stadt ist sozusagen niedergelegt und einfach verschwunden.
Naja, die Stadt ist noch da. Also eigentlich ist alles in Trümmern und die Menschen sind verschwunden.
Oder die Menschen sind verschwunden.
Und ehrlich, was das Verrückte daran ist, das sind die Auswirkungen eines Atomangriffes.
Ja.
Das ist nicht die Heuschrecke, die das macht, aber es gab immer die Sache, bei einem Atomangriff werden die Menschen einfach verschwinden, also pulverisieren und übrig bleibt dann vielleicht noch so ein bisschen Stahl und Beton und der Rest. Interessant, ne? Und in diesem Fall wurde das alles projiziert.
Wurde diese Angst auch dann irgendwie nicht vermenschlicht, sondern verheuschreckendlicht, sozusagen. Ja, weil jetzt in dem Film selber sieht man nie, wie die einen Menschen, also sie laufen dann immer so drauf zu.
Das überschreitet auch hier, glaube ich, die Special Effects
auf jeden Fall.
Fähigkeiten der Zeit hier mal so, dass sie allein den Mund aufmachen und da, es hätte bestimmt auch shitty ausgesehen.
Ja, super shitty. Ich fand es auch eigentlich gut, dass sie es gelassen haben, aber es war trotzdem lustig, dass die ganze Zeit gesagt wurde, oh, die Riesenheuschrecken und dann ballern die ganze Zeit auf die drauf. Die haben
natürlich einen Chitinpanzer, Entschuldigung.
Aber die machen eigentlich gar nichts, die laufen dann nur so ein bisschen rum.
Und dann immer so auf dem Boden einer, der dann so weit aufgerissen hat und jetzt weiß man, gleich passiert's und dann kommt aber nicht der Schnitt auf irgendwas anderes, sondern weg.
So ein Zoom aufs Gesicht und dann der Schrei. Auf jeden Fall.
Da müssen wir kurz drüber sprechen. Diese wunderschöne Szene ist ja auch die Zeit, in der dann so ein Glöckler von Notre Dame, also wo so bestimmte, oder Frankenstein, man hat immer den Gehilfen, der Gehilfe ist immer ne stumm und taub und sieht immer so ein bisschen aus, so ein bisschen gruselig und der ist dann auch entbehrlich. Der ist auf jeden Fall auch einfach geopfert worden.
Genau, sie haben nämlich, der hatten einen taubstummen
Schon durch ein Unglück passiert, da weiß man, was passieren kann.
Ein taubstummen Assistenten von dem Wissenschaftler. Und das fand ich nämlich tatsächlich einen sehr interessanten, hatte fast so was Jaws-mäßiges, dass sie die Heuschrecken halt immer so ein Rufsignal ausgesandt haben. Das klang jetzt gar nicht so wie man sich so Heuschrecken vorstellt, sondern so.
Im Grunde wie so eine Alarmanlage an einem Auto.
Ja,
ne?
Genau,
so.
Eigentlich schon.
Ja,
das war so deren Ruf und war aber natürlich in dem Sinn auch super gruselig, weil du guckst den Film und hast die ganze Zeit dieses Geräusch und weißt, sie kommen und kommen und das Geräusch wird lauter, ist dann natürlich immer komplett weg, wenn gerade mal kurz ein Dialog stattfinden muss irgendwo im Hintergrund. Das war auch immer süß, du hast so den Schnitt auf die Heuschrecken, die immer näher kommen, Schnitt auf die Menschen, die so sind wie, was sollen wir tun, sie kommen immer näher. Da natürlich komplett geräuschfrei. So oder so, der taubstumme Assistent kann das natürlich nicht hören und wird deswegen ja, von der Heuschrecke eben übermannt. Das war tatsächlich, ja, er war eigentlich der einzige Mensch, der an der Heuschrecke direkt gestorben ist.
Wo wir es bewiesen bekommen haben, vor ihren Augen, vor den Augen der Hauptprotagonistin.
Das war so ein bisschen wie die Szene aus, oh, wie heißt denn dieser Film, über die Klarinettenspielerin?
Zeit der Stille.
Wo sie auch, ach, der hat mich unfassbar traurig gemacht, dieser Film, als ich den damals gesehen habe, als Kind irgendwie. Aber da fährt sie ja auch mit dem Fahrrad und dann kommt dieser Traktor und sie hört ihn nicht.
Ja.
Wo man sich immer fragt, wieso
eigentlich sind der würde Traktorfahrer man, vor allen nicht? Dingen, genau, auch, dass ja nun Leute, die nicht hören, sehr Geräusche durch Erschütterung von Boden und so weiter so wahrnehmen. Und auch, da macht ja auch einen Schatten bestimmte Dinge.
Ja.
Also es war ein bisschen filmisch sehr dramatisch, aber ich glaube in der Realität vielleicht hätte sich anders abgespielt.
Ich glaube auch, das kann ich mir eigentlich so auch nicht vorstellen, obwohl es natürlich ein dramatischer Effekt war. Deswegen hat man aber auch erstmal verstanden, wieso er taubstumm ist, weil ich dachte die ganze Zeit,
was soll das wieso? Jetzt? War so ein ja. Auch so dieses, oh, was sagt er hier? Er sagt, man kann ihn wunderbar von den Lippen ablesen. Interessant, wie dann so die kleinen sexuellen Konnotationen zwischen dem sehr attraktiven Wissenschaftler, der eigentlich mehr aussah wie so ein Barbie-Ken und sie, die so immer mit ihrem Rock und dieses Wespenteil und den blonden Haaren, die Journalistin, die intelligente Journalistin, so, die aber wow aussah, wie er dann da so sich reinmingelte und dann kann ich mitkommen. Und man wusste schon so, okay, das war's dann mit deinem Leben.
Super lustig übrigens, wo wir gerade von Assistenten reden. Ich hoffe, ich kriege die Geschichte jetzt zusammen. Weil einer der bekanntesten wissenschaftlichen Assistenten ja Igor ist, von sozusagen Dr. Frankenstein, der Assistent. Auch bucklig und eigentlich so eine Kreatur mehr als ein Mensch. Den es aber zum einen erstmal überhaupt nicht gibt in den Büchern. Kommt er gar nicht vor. Dann haben sie ihn für den ersten Frankenstein-Film, 31 glaube ich, eingeführt, weil sie diesen Charakter einfach brauchten, einfach jemanden, auf dem man alles aberklären kann und mit dem man so diese Sachen
eigentlich auch den bisschen ekligen Stuff, der wurde dann so auf ihn abgewälzt, absolut, damit Frankenstein wirklich ein Held werden kann, ne? Also Dr. Frankenstein.
Ja, also genau, er war dann der, das war ja sowieso das absolut Absurdeste, finde ich, bei dem ersten Frankenstein-Film, dass Frankenstein selber ja ein sehr psychologischer Film ist, der sich damit beschäftigt, was man, also...
Du meinst Buch.
Das Buch, Das Buch beschäftigt sich damit, dass Dr. Frankenstein einen Menschen erzeugt und sich dann auf einmal vor seiner eigenen Kreatur ekelt, vor seiner eigenen Erschaffung und dann auch ihn kategorisch ausstößt und dadurch dann erst das Böse schafft. Also das Monster Frankenstein ist überhaupt nicht böse, im Gegenteil, ist sogar ein sehr liebenswerter Charakter, der dann hauptsächlich durch die Isolierung und durch die Anfeindung von außen dazu getrieben wird, böse Taten zu begehen. Im Film ist es dann tatsächlich so, und das ist halt so richtig, keine Ahnung, 30er Jahre, finde ich, dass dann da Igor steht im Labor und er soll ein Gehirn besorgen für Dr. Frankenstein, weil sie das natürlich brauchen für die Kreatur. Und dann steht er da und dann gibt es so zwei Einmachgläser mit halt eingelegtem Gehirn drin und auf dem einen steht drauf Good Brain und auf dem anderen steht drauf Bad Brain oder Evil Brain. Und er nimmt sich natürlich das Gute, will loslaufen, lässt es fallen, es geht kaputt. Und er so, dann nehme ich jetzt das andere. Und,
kommt ja nicht drauf an.
Und wo man erst mal sagt, Good Brain, und das ist halt auch, da sieht man, aber was für eine Weltanschauung zu der Zeit auch geherrscht hat.
Ja, genau, auch die Anfänge der Psychotherapie wahrscheinlich, die Anfänge, so, sich mal ein bisschen damit zu beschäftigen, was in Menschen vorgeht. Und dass eben das Gehirn da schon auch eine Funktion hat. Das stimmt ja auch, das weiß man ja heute auch. Bestimmte Gehirnareale, wenn die eben gedamaged sind, dann fehlt irgendwas und kann zu,
aber dass man trotzdem Aggressionen sagt, führen. Also zum Beispiel würde man ja von der heutigen Weltanschauung erstmal davon ausgehen, dass Gutes und Böses tatsächlich mehr so, wie es war bei Mary Shelley, durch auch Gesellschaft geformt wird und durch Umstände. Und man nicht sagt, ein Mensch wird als böse oder gut geboren.
Nee.
Vielmehr das Gefühl,
das wird. Ja. Das ist interessant, dass man durch eine ganz lange Phase ging, wo man gesagt hat, genau, es wird anerzogen und dann wieder festgestellt hat, wenn jemand wirklich Schaden genommen hat, zum Beispiel durch Unfälle, verändert sich sein moralisches System. Oh mein Gott, es gibt also irgendwelche Areale im Gehirn. Ne?
Auf jeden Fall und auch irgendeinen Zusammenhang. Ich glaube, da war es jetzt tatsächlich mehr so, dass es eine sehr vereinfachte Psychologie war, dass man sagt, und eine Weltanschauung, wo man sagt, es gibt einen Grund auf Gutes und Böses und Menschen sind entweder so oder so geboren. Einen ähnlichen Konflikt gibt es übrigens bei einem anderen Film, der auch in den 50ern rausgekommen ist, 52 glaube ich, und zwar The Thing, weil ich habe jetzt vor kurzem die John Carpenter-Version gesehen, die aus den 80ern ist. Unfassbar schöner Film. Also der hat mich so beeindruckt, einfach von der Bildsprache her. Und The Thing ist auch Roman, glaube ich, tatsächlich auch in den 30ern, 40ern entstanden, über einen Alien. Also es spielt auf so einer Antarktik-Forscherstation. Also da haben wir auch wieder das Forscherthema, was wir auch haben bei der Anfang vom Ende. Und dann finden sie dann einen Alien im Eis eingefangen.
Den Yeti.
Und es stellt sich raus, nach und nach, dass dieses Wesen sich in alles verwandeln kann, in alles an jegliches Lebewesen verwandeln kann und sozusagen perfekt sich tarnt dann eben als die verschiedenen Forscher auf der Station, und man sich die ganze Zeit fragt, wer ist jetzt das Monster, wer ist echt, ja, wer ist ein Mensch, ja, wer ist kein Mensch. In der Version aus den 50ern komplett weggelassen, diese ganzen psychologischen Ansätze. Hm. Ist einfach ein Monster, was mehr oder weniger ein Frankenstein-Monster ist. Kann, glaube ich, Pflanzen wachsen lassen, irgendwie sowas sehr Abstruses. Wo sie diesen wirklich psychologisch interessanten Gedanken, der ja zum Beispiel auch bei der Original-Frankenstein-Geschichte auch drin war, dann einfach für diese Verfilmung komplett weggelassen haben. Und wo es echt eine Zeit gebraucht hat, bis mindestens bis zu dem John Carpenter-Film, der dann gesagt hat, nee, warte mal, das Interessanteste ist doch,
ja, ja,
irgendwie 7 oder 12 Männer in einer Antarktikstation, keiner weiß, wer ist böse, wer ist gut.
Gut, das ist ja auch immer eine interessante Frage, wenn Leute so eng aufeinander sitzen und dann immer snappen oder auch in Stresssituationen oder verschüttet unter der, ja, Erde, oder die Ressourcen gehen aus. Das ist ja auch eine interessante Frage. Wie verwandelt man sich dann moralisch als Mensch? Wenn es nur noch ums Überleben geht oder nur noch um, ja, wenig, oder man ist auf engem Raum, also die...
Klar, wer kümmert sich um sich selber, wer, ja, kümmert sich um die Gruppe, wer versucht irgendwie einen logischen Schluss.
Gut, da sind wir dann bei Herr der Fliegen und was weiß ich und all
die Sachen. Und wo wir auch sind, und das muss ich jetzt auf jeden Fall noch kurz erzählen, ja, ich habe eine neue Game-Show angefangen zu gucken, und zwar The Genius. Ist eine koreanische TV-Sendung, die so unfassbar gut ist, dass ich es einfach nicht fassen kann. Mhm. Ich habe die gefunden über ein YouTube-Video, ein Typ, der sich immer mit Drehbuchschreiben beschäftigt und hat gesagt, dass das, was am besten geschrieben ist momentan für ihn, oder was,
es
was
ist er scripted, seit langem gesehen hat. Scripted Serie oder was?
Nee, es ist tatsächlich eine Game-Show, also, ja, unscripted,
ja,
aber die Art und Weise, wie sie die Geschichten schneiden,
ah, verstehe,
mit Vorblenden, Rückblenden, mit Informationen, die sie dem Zuschauer geben und manche, ja, Informationen, die sie dem Zuschauer nicht, ja, geben, so unglaublich spannend ist und so intriguing. Das Konzept ist eigentlich relativ simpel. Es fängt an mit 12 Leuten, die dann ein Spiel spielen müssen. Der Gewinner von dem Spiel kommt auf jeden Fall in die nächste Runde. Hm. Der Verlierer darf sich jemand anderen aussuchen, gegen den er nochmal so eine Art Minispiel macht.
Hm.
Und dann am Ende, wer von den beiden verliert, ist halt raus. Hm. Das heißt, es werden immer weniger Leute jede Folge,
ja,
sozusagen fliegt ein Mensch raus. Und diese Spiele sind aber hochpsychologisch, einfach nur Gruppenexperimente mehr oder weniger, mhm, sodass es super viel darum geht, wer verrät wen, wer arbeitet mit wem zusammen, welche Informationen.
Gewinnt man denn, wenn man sich moralisch falsch verhält? Ist das sozusagen das Ziel oder weiß man nicht, welchen Ausgang es hat, wenn man sich...
Es ist wirklich, also die Spiele sind sehr schwer zu überblicken, sodass du...
Du weißt nicht, ob es jetzt besser ist zu lügen oder nicht oder was.
Genau, ja, teilweise bist du so wie, ach komm, ich mach einfach ohne die anderen und ich versuche einfach einen Alleingänger zu machen.
Hm.
Ist man in den meisten Fällen eigentlich eher schlechter dran.
Hm.
Aber da am Ende sowieso immer jemand rausfliegen muss, hilft es auch nicht so ganz, dass alle zusammenspielen. Und es ist unglaublich, also es macht super viel Spaß zu gucken. Kann ich jedem nur empfehlen. Und halt eben genau das. Alle sind mehr oder weniger in so einer Station, also in diesem Studio festgesessen. Und man ist die ganze Zeit nur am rausfinden, okay, wer ist böse, wer ist gut, wer hat welchen Plan, wer verfolgt welche Strategie. Und als Zuschauer, und das ist ja zum Beispiel bei The Thing auch so, weiß man natürlich selber auch nicht, wer, haben sie uns jetzt alle Informationen gegeben, also die Fernsehsendung über diesen Menschen.
Ja.
Und dann teilweise ist man super überrascht von dem Ende des Spiels und wer dann gewonnen hat oder wer am meisten Punkte gekriegt hat. Und dann zeigen sie einem die ganzen Rückblenden und zeigen einem, was sie einem davor einfach vorenthalten haben.
Ah,
Und sagen
okay.
so, hier, guck mal, der hat aber die ganze Zeit im Hintergrund
Ah,
das und das gemacht. Das läuft dann die ganze Zeit eigentlich zur Ocean's 11 Soundtrack, wo man auch ja immer diesen Moment hat von, nee, so war das alles. Ihr dachtet, sie waren da drin und haben das gemacht und
ja, so
der, aber.
typischer.
Und es, also, es macht unfassbar viel Spaß.
Und das kommt nur auf YouTube, oder was? Oder
Genau,
läuft
das
das
gibt es
jetzt?
auf YouTube, hat dann mal wieder irgendjemand sehr Glorreiches untertitelt.
Oh,
Sozusagen, ich muss
danke.
ja immer.
Koreanisch ist dann schon wieder so, dass man Lippen lesen. Nee,
Nee,
nützt dann ja auch nichts.
da kannst du eigentlich gar nichts
Kannst du
machen.
nur so
Also,
deuten.
außer vielleicht noch Hana Do Set, aber ansonsten kann ich da jetzt auch nicht viel. Nee, von daher, eigentlich genau, hat es auch genau dieses Element, was man dann in diesem Horrorfilm halt hat. Haben wir noch irgendwas zu sagen zu diesem
Ach, ich
grandiosen
könnte da
Film?
viel sagen, aber ich denke, wir rappen es jetzt mal
Ja.
für.
Kann man ja auch immer wieder darauf
Ja.
zurückkommen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, kann ihn gerne angucken, den Film. Ich vermute nicht, dass ihr den irgendwo bei euren Großeltern oder sonst wem auf DVD findet. Ich glaube, der Film ist straight to
Ich glaube, zu
Garbage
der Zeit
gegangen.
gab es auch noch keine. Oh, den nehme ich mal auf meinem
Ja.
Rekorder auf für spätere Generationen.
Also von daher vielleicht, das Internet ist der Freund. Genauso ist das dann auch der Freund, wenn ihr The Genius gucken wollt. Einfach mal auf YouTube googeln. Das ist nämlich auch unfassbar spaßig. Hat nichts mit Heuschrecken zu tun, aber ist trotzdem aufgekommen heute.
Wir müssen nur immer wieder daran erinnern, dass wir das ganze Jahr über Heuschrecken reden werden. Das
Ja,
werden wir schaffen.
absolut.
Das ist
52
die Challenge,
Folgen. Hier
ja?
gibt's,
Das ist die Challenge.
gibt keinen Stopp. Ich würde aber sagen, mit dieser Folge haben wir das sehr erfolgreich geschafft. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Okay, ciao.
Ciao.